Tagesspiegel.
Sind das nur die Heultage, die mich ein paar Tage nach der Geburt zum Weinen bringen? Oder bin ich auf dem besten Weg, eine postpartale Depression zu entwickeln, weil ich keinen Ausweg mehr finde? Und was bedeutet das für mich und für mein Baby? Das sind die zentralen Fragen, die wir in dieser Folge besprechen wollen. Es geht um die postpartale Depression. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl ja auch oder habt es mal gespürt. Ich sollte jetzt eigentlich glücklich sein, aber ich kann einfach nicht mehr aufhören zu weinen. Herzlich willkommen zum Gyncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Professor Dr. Mandy Mangler.
Hallo.
Und wir sind Esther Kogelboom vom Tagesspiegel und Anna Kemper vom Zeitmagazin.
Hallo.
Und wir treffen uns wie so oft im Bereitschaftszimmer des Augusto-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, wo Mandy die Gynäkologie und Geburtshilfe leitet. Wir möchten euch an dieser Stelle auf jeden Fall gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir in unserer Folge auch über Suizidalität sprechen, also auch über dunkle Gedanken, Traurigkeit. Und wenn ihr selber davon betroffen seid, dann findet ihr Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Shownotes zu dieser Folge.
Wir haben das Glück, uns beim Thema postpartale Depression auf eine Recherche unserer Kollegin Mirai Kaliskan stützen zu können, die Frauen mit postpartaler Depression getroffen hat. Mirai ist Redakteurin im Wissensressort des Tagesspiegels und das Beste ist, sie wird uns auch gleich noch besuchen und uns von ihrer Recherche erzählen, die sie auch persönlich ziemlich berührt hat.
Genau, aber sie hat vor allen Dingen eben diese Frauen getroffen, die postpartale Depressionen hatten, die sie überstanden haben. Und sie hat Protokolle mit denen aufgenommen. Und die kann man im Tagesspiegel nachlesen, aber wir haben die für euch nochmal eingesprochen. Hören wir vielleicht zuerst einmal Alina, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie es einem überhaupt geht, wenn man unter postpartalen Depressionen leidet.
Ich war wie in einem dichten Nebel. Noch heute habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich mich um unseren Sohn gekümmert habe. Ich habe ihn gewaschen, gefüttert, ihn angezogen und geknuddelt. Aber es hat sich angefühlt, als wäre die Person nicht ich gewesen. Mein wahres Ich war in mir verbuddelt, saß in einer dunklen Ecke und wippte apathisch hin und her. Ich war wochenlang damit beschäftigt, mir im Stillen Vorwürfe zu machen. Du bist in einer liebevollen Beziehung, du bist finanziell abgesichert, du hast einen kerngesunden Sohn, es ist alles perfekt. Wieso bist du nicht glücklich?
Ja, Wahnsinn, wie sie das beschreibt und ich finde, das hat sie sehr gut dargestellt, wie sie sagt, sie selber hat sich so gefühlt, als säße sie in einer dunklen Ecke und sei ganz apathisch. Das ist ja diese Gefühllosigkeit, die von den Menschen beschrieben wird, die an postpartalen Depressionen erkranken.
Ja, und was ich auch sehr eindrücklich finde, ist diese Frage von ihr, wieso bist du nicht glücklich? Weil natürlich Gefühllosigkeit überhaupt nicht zu dem Moment passt, dass sich wahrscheinlich gerade ein großer Wunsch erfüllt hat, das Kind, auf das man lange gewartet hat. Es ist gesund. Eigentlich ist sozusagen die Erwartungshaltung an sich selber und auch von außen in dem Moment so hoch wie nie, dass man glücklich ist. Und wenn man dann gleichzeitig nichts fühlt, ist es wahrscheinlich noch krasser.
Damit noch nicht genug. Alina hat auch beschrieben, wie sie Panikattacken gehabt hat.
Meine erste Panikattacke hatte ich im Auto. Es war Oktober. Ich stand im Stau auf der Autobahn. Mein Sohn weinte im Rücksitz. Ich habe plötzlich keine Luft mehr bekommen und dachte, jetzt sterbe ich. Meine zweite Panikattacke hatte ich im MRT. Ich hatte gehofft, dass sich mein Zustand durch etwas Medizinisches erklären lässt, aber das war nicht der Fall. Meine dritte Panikattacke hatte ich zu Hause. Auf allen Vieren habe ich meinen Mann angebettelt, den Notdienst zu rufen. Von dem habe ich eine Pille zur Beruhigung bekommen und den dringenden Rat, psychologische Hilfe zu suchen.
Mandy, wie verbreitet sind denn postpartale Depressionen? Und ist das, was Alina hier beschreibt mit den Panikattacken, ist das ein typisches Symptom?
Ja, Panikattacken können ein Teil der Symptome auch sein. Und ich denke, man unterschätzt häufig auch das Auftreten von postpartalen Depressionen. Es ist die häufigste psychische Störung von Müttern nach einer Geburt. Und genaue Zahlen zu der Häufigkeit schwanken, je nach Quelle und je nach Land. Also wir haben jetzt nicht so perfekt verlässliche Daten. Aber ein Forschungsteam aus China hat 2021 die weltweite Verbreitung von postpartaler Depressionen nachgezeichnet und kam auf einen weltweiten Durchschnitt von 17,22% der Frauen, die nach einer Schwangerschaft an einer postpartalen Depression leiden. Und in Deutschland wird der Durchschnitt auf so knapp 10% geschätzt.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Kann man denn bei dieser postpartalen Depression unterschiedliche Typen oder Schweregrade identifizieren?
Postpartale Veränderungen sind ganz individuell unterschiedlich. Und man kann erstmal sagen, es gibt postpartale Depressionen und postpartale Psychosen. Das sind so die Hauptkategorien. Und dann kennen bestimmt viele den Baby Blues. Das ist keine Depression im eigentlichen Sinne. Das tritt in den ersten Tagen nach der Geburt auf, meistens so zwischen dem zweiten und fünften Tag. Und das haben doch sehr, sehr viele Frauen. Einige Studien sagen, bis zu 80% der Frauen haben diesen Babyblues nach der Geburt. Und manchmal dauert er sogar nur ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und er hat keinen Krankheitswert an sich. Man ist so ein bisschen labil, weint oft, hat Angst oder ist erschöpft oder ist reizbar oder auch ruhelos. Und das ist so die Reaktion des Körpers auf die Umstellung in dieser Zeit. Also die Hormone sinken ja nach der Geburt sehr, sehr stark ab. Man hat in der Schwangerschaft sehr viel Hormone und dann auf einmal sehr niedrig. Und das ist alles ein bisschen viel für den Körper.
Mandy, einmal eine Zwischenfrage. Es gibt ja auch den Begriff postnatale Depression. Warum sprechen wir von postpartaler Depression, auch PPD genannt?
Postpartal bezieht sich sozusagen auf die Geburt, Pathos, die Geburt. Und das bedeutet immer in Bezug auf die Frau sozusagen. Postnatal würde in Bezug auf das Baby sein.
Also ist postpartale Depression einfach der präzisere Begriff letztendlich?
Ein bisschen schon, weil es auf die Mutter bezogen sozusagen.
Und sowas wie Baby Blues, habt ihr das gehabt nach euren Geburten? Kennt ihr das?
Also ich hatte eigentlich fast immer, glaube ich, Baby Blues. Und manchmal war es wirklich nicht so lange und manchmal war es so ein bisschen ausgeprägter. Und das hat irgendwie dazugehört, so diese psychischen Veränderungen. Auch so das Gefühl, ein bisschen traurig, ein bisschen labil zu sein und auch so rezeptiv. Ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel irgendwelche Artikel gelesen habe und so ganz traurig geworden bin, weinen musste, was da in dem Artikel stand. Es ging um irgendwelche Kinder und so. Also man ist schon sehr ausgeliefert, finde ich, auch den eigenen Emotionen sozusagen.
Ich fand total interessant zu beobachten, denn man wird ja vorgewarnt, ja, auch durch die Hebammen, ja, da kann was auf dich zukommen nach der Geburt und du kannst dann 2-3 Heultage bekommen, aber wir beobachten das und so. Und ich finde es sehr interessant, wie einem das widerfährt, obwohl man ja weiß, was jetzt gleich passiert. Man kann es trotzdem nicht ändern. Deswegen fand ich sehr gut, was du gesagt hast, Mandy, dass man ausgeliefert ist, obwohl man ja weiß, dass es auf einen zukommen wird, macht man es dennoch durch.
Mandy, was unterscheidet denn jetzt den Babyblues von der postpartalen Depression?
Eine postpartale Depression ist letztendlich viel länger als dieser Babyblues, also Veränderungen, die einfach auch bleiben. Und auch wenn der Name was anderes sagt, das kann schon während der Schwangerschaft beginnen, dann nennt man es auch peripartale Depression. Und man hat Symptome wie bei einer klassischen depressiven Veränderung. Also man ist antriebsarm, hat keine Freude an Dingen, die einem vielleicht früher Freude bereitet haben. Man ist konzentrationslos oder appetitarm und hat Schlafstörungen. Man ist erschöpft, extrem reizbar oder traurig und weint. Man hat große Schuldgefühle oder allgemeines Desinteresse und innere Leere. Und letztendlich kann das alles auch zum Gefühl der Überforderung kommen. Und bis hin zu selbstverletzenden Gedanken, also auch Suizidgedanken und auch der Angst, dem Kind etwas anzutun.
Ja, und was mich besonders irritiert hat daran ist in der Vorbereitung, dass diese Depression eben so wahnsinnig lange dauern kann. Also sie kann Monate, teilweise Jahre andauern. Und es gibt eine Studie aus Belgien und England von 2014, die sagt, dass tatsächlich bei 30 bis 50% der Betroffenen die Depression länger als ein Jahr dauert. Und nicht selten hält sie eben auch noch nach 3 Jahren an.
Mandy, aber die Symptome, die du eben erklärt hast, unterscheiden sich in dem Fall ja erstmal nicht von einer Depression. Wie ist es denn jetzt ganz spezifisch bei der postpartalen Depression, also in der Situation als Mutter?
Mhm. Ja, genau. Das ist das Besondere eben auch an dieser Situation, dass da eben dieses Kind dazu gehört noch, was bedeutet, dass da noch ein Mensch involviert ist auch. Und viele Mütter erleben das so als so eine Abwärtsspirale. Sie werden passiver durch die postpartale Depression und Studien zeigen auch, dass sie weniger stark reagieren auf die Interaktionsversuche des Kindes. Also wenn das Baby schreit oder seine Stimme oder seine Mimik, dann gibt es weniger Interaktionen von der Mutter. Und das Kind wird dadurch auch unruhiger und kann zum Beispiel häufiger schreien, was sich wiederum negativ dann auch auf die postpartale Depression und die Symptome auswirkt. Diese Frauen fühlen sich oft machtlos gegenüber dem Kind und gleichzeitig sind sie leichter reizbar und nehmen das Verhalten des Kindes als negativer wahr, als es zum Beispiel jetzt ein anderer Beobachtender täte.
Und dann, Mandy, hast du gesagt, es gibt noch eine Variante, die noch krassere Variante, die postpartale Psychose. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat? Das ist ja eine Notfallsituation.
Ja, wobei, also krasser, es ist eine andere Form letztendlich. Die postpartale Psychose ist sehr viel seltener. Da sind nur 0,1 bis 0,2% der Mütter betroffen. Und dabei kann es zu Wahnvorstellungen kommen, auch Paranoia und Halluzinationen und auch selbstverletzenden Gedanken. Und also man hat nach so einer Geburt schon auch Zwangsgedanken oder Gedanken, die man normalerweise nicht hat. So, ja? Also ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel die Gedanken hatten, sie lassen das Kind fallen oder sie tun dem Kind was, obwohl sie dem Kind gar nichts tun wollten. Also so Zwangsgedanken und merkwürdige Gedanken sind schon auch irgendwo normal. Die haben wir vielleicht auch alle gelegentlich. Aber diese postpartale Psychose, die ist wirklich dann so, dass die dauerhaft oder ganz intensiv auch ist und man in dieser Phase dem auch komplett ausgeliefert ist, diesen Gedanken, und die auch für real annimmt teilweise. Und wenn diese Art von intensiven Symptomen vorhanden ist, dann ist sofortiges Handeln ratsam und eine psychiatrische Behandlung auch empfehlenswert. Häufig sind Personen betroffen, die schon andere psychologische Vorerkrankungen hatten. Und zum Beispiel haben 25% der Frauen mit einer bestehenden bipolaren Störung dann auch eine postpartale Psychose.
Mandy, lass uns doch mal tiefer in die Ursachen für die PPD eintauchen. Du hast eben schon kurz angedeutet, dass die Hormone sich in dieser Zeit nach der Geburt sehr stark verändern. Und kannst du noch mal erklären, welchen Einfluss das ganz genau auf den Körper und die Seele und den Geist hat?
Babyblues ist recht einfach über die abfallenden Hormone zu erklären. Das Östrogen und Progesteron, die sind beide während der Schwangerschaft sehr hoch. Und weil der Körper dann diese Hormone so relativ schlagartig verliert durch die Geburt, dann hat das Auswirkungen auf die Stimmung und bis wir uns dann an diesen neuen veränderten Hormonspiegel gewöhnt haben. Und aber jetzt bei einer postpartalen Depression ist die Antwort weniger eindeutig, wie welche Rolle die Hormone spielen. Und da gibt es insgesamt nicht so wahnsinnig viel Forschung dazu. Aber zum Beispiel gibt es eine Studie vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München von 2014. Und die haben das Blut von Frauen verglichen, bei denen eine postpartale Depression ausbrach, und das Blut von Frauen, wo das nicht passiert ist. Das war nur eine kleine Studie mit 45 Probandinnen. Und man hat dort vor allem auch die Hormonschwankungen sich angeguckt und festgestellt, die sind die gleichen. Aber die Reaktion darauf ist unterschiedlich, beziehungsweise es besteht eine höhere Empfindlichkeit bei den Menschen, die eine postpartale Depression entwickeln. Und im Blut wurden dann auch genetische Unterschiede festgestellt. Und man konnte diese genetischen Marker benutzen, um damit zu 88% vorherzusagen, ob jemand eine postpartale Depression entwickeln wird. Aber das hat sich jetzt noch nicht so durchgesetzt, weil es da zu viele Risikofaktoren auch gibt und Einflussfaktoren, die nichts mit den Genen zu tun haben.
Ein Risikofaktor kann auch eine sehr schwierige, komplizierte Geburt sein. Davon berichtet eine andere Frau, die auch unter einer postpartalen Depression gelitten hat, die unsere Kollegin Mirai Kaliskan für ihren Text gesprochen hat. Wir hören mal, was sie sagt. Es geht um Tanja.
Wenn das jetzt mein Leben ist, möchte ich das nicht mehr. Dieser Gedanke beherrschte mich nach der Geburt unseres zweiten Kindes. Ich war nicht suizidal, aber redete mir doch ein, dass es meinem Kind, meinen Kindern ohne mich besser gehen würde. Ich funktionierte nicht mehr. Ich war emotional tot. Ich glaube, dass die PPD sich bereits mit der Geburt unseres ersten Kindes im Jahr 2015 angeschlichen hatte. Wie die Natur manchmal mitspielt, spielte sie nicht mit. Es gab einen Geburtsstillstand. Der Kleine musste kurzfristig per Kaiserschnitt entbunden werden. Das war ein traumatisches Erlebnis für mich, auch wenn mir das damals noch nicht so bewusst gewesen ist. Schwierig verlief dann auch meine zweite Schwangerschaft, 3 Jahre später. Ich musste mich dutzende Male am Tag übergeben. Vielleicht haben mein geschwächter Körper und meine Seele versucht, mir zu signalisieren, dass ich nicht mehr kann.
Mandy, kannst du uns vielleicht an dieser Stelle kurz darüber aufklären, was sind denn die Risikofaktoren für eine postpartale Depression? Also wir haben gerade in dem Protokoll gehört, dass es unter der Geburt für Tanja zu einem traumatischen Erlebnis kam. Ist das denn ein typischer Risikofaktor?
Ja, dazu habe ich mit der sehr klugen Psychiaterin Dr. Christina Jochim gesprochen. Sie arbeitet hier auch in meinem Krankenhaus und sie ist Vorsitzende des Landesvorstands der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und ist insgesamt eine sehr versierte Psychiaterin. Und wir haben die Studien uns nochmal angeguckt gemeinsam und sie sagt, dass negative Erfahrungen bei der Geburt das Risiko einer postpartalen Depression und Veränderung erhöhen können. Und es gibt also zahlreiche so Risikofaktoren, die zu der Entwicklung einer postpartalen Depression beitragen können. Nichtsdestotrotz ist es mit diesen Risikofaktoren so, dass die natürlich nicht immer zu einer postpartalen Depression führen. Und diese Risikofaktoren, da geht es nicht nur um die Geburtserfahrung und auch die Begleitung unter der Geburt, sondern auch schon um Faktoren, die während der Schwangerschaft aufgetreten sind und auch schon früher im Leben. Also das ist sehr multifaktoriell. Also die Risikofaktoren, die in den Studien aufgezählt sind, die sind von Vitamin-D-Mangel über Partnerschaftssituation bis hin zu häuslicher Gewalt. Und die einflussreichsten Faktoren sind, ob ich eine Vorgeschichte habe bezüglich Depressionen oder psychischen Erkrankungen, dann die fehlende Unterstützung durch die Partnerperson oder andere Menschen und Schwangerschaftsdiabetes.
Schwangerschaftsdiabetes unterscheidet sich ja jetzt sehr stark von den beiden ersten einflussreichsten Faktoren. Inwieweit kann sich denn so eine Diabetes auswirken auf die psychische Situation? Wie hängt das zusammen?
Ja, also das ist ein mentaler Faktor einerseits, also der Stress, der sich dadurch diese Erkrankung ergibt, also sich täglich damit auseinanderzusetzen, der kann auch schon zu Angst und Depressionen führen, das ist sehr eindrucksvoll. Und andererseits ist es aber auch ein physischer Faktor, weil einer der zentralen Gründe für Diabetes ist eine Insulinresistenz, also dass der Körper nicht mehr sensibel auf das Insulin reagiert, das den Zucker verwertet. Und diese Resistenz kann dann im Gehirn richtige Veränderungen hervorrufen, zum Beispiel die Hormone, die gegen Stress ausgeschüttet werden und wie das geschieht. Und weil dieses Stresssystem beeinträchtigt ist, werden dann diese Menschen anfälliger für Depressionen. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, dann ist natürlich zum Beispiel dieser Faktor fehlende Unterstützung durch die Partnerperson. Nicht jede Person, die wenig Unterstützung hat, kriegt eine postpartale Depression. Und da meinte Dr. Christina Jochim auch, man guckt sich psychiatrisch die Kohärenzgefühle an. Das wurde auch in Studien untersucht. Und das bedeutet, wie stark ist das, was mir geschieht, erklärbar und kohärent? Also ergibt Sinn aus meiner Perspektive. Beziehungsweise Menschen, die eine postpartale Depression entwickeln, haben eben diese Kohärenzfaktoren nicht. Ja? Also ich habe mehr das Gefühl, dass ich ausgeliefert bin und ich kann nicht so viel gestalten und ich habe auch keine Ressourcen eigentlich, um es zu gestalten in dieser schwierigen Situation. Und dann verliere ich langsam den Glauben an den Sinn, dass die Anstrengung vielleicht nochmal zu gestalten sich auch lohnt.
Das klang ja auch in dem einen Protokoll schon an, also dass es fast so ist, als wäre man irgendwie so zu Gast in seiner eigenen Realität, also als würde man sich so abspalten von dem, was wirklich passiert und sich selber wie bei so einer Rolle zugucken, die man gerade ausführt und die man dann aber auch noch selber kritisiert, weil man sie schlecht ausführt.
Ja.
Erschwerend kann ja dann noch hinzukommen, dass während dieser Zeit, das kennen wir ja auch alle zu Genüge, ein belastender Schlafmangel dazu kommt. Also wenn so ein Baby frisch auf der Welt ist, schläft man deutlich schlechter und weniger als in der Zeit davor oder in der Zeit, als man eben noch nicht schwanger war. Und es ist ja auch echt erwiesen, dass Schlafmangel einen sehr großen negativen Einfluss auf die Psyche haben kann und umgekehrt auch eine psychische Belastung wiederum zu schlechterem Schlaf führt. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass Schlafstörungen sind zugleich Symptom, aber eben auch Risikofaktor für eine Depression.
Ja, Studien zeigen, dass eine schlechte Schlafqualität das Risiko einer postpartalen Depression erhöht. Und da gibt es eine Studie von 2016 aus dem Iran. Da wird also dargestellt, dass das Risiko für eine postpartale Depression dreimal höher ist bei Menschen mit niedriger Schlafqualität im Vergleich zu Menschen mit hoher Schlafqualität. Aber die Studie, die zeigt vor allem genau das Problem. Ist der Schlafmangel jetzt Symptom oder Grund für die postpartale Depression? Und meine kluge leitende Hebamme Claudia Reinbey sagt auch oft, ja, sie fragt die Frauen, wenn sie bei ihnen ist, nach ihrem Schlaf. Und natürlich schlafen erstmal alle frisch gebackenen Familien schlechter. Aber so ein richtig chronischer Schlafmangel, der auch, wenn man die Gelegenheit hat zu schlafen, wenn man dann nicht schlafen kann, das kann schon auch ein Zeichen sein für diese Form der Depression.
Ja, gleichzeitig ist natürlich dieser Schlafmangel in der ersten Zeit nach der Geburt kein Problem von Einzelnen, sondern das gehört natürlich, wie wir alle sehr gut wissen, zum Kinderkriegen quasi dazu. Also jetzt eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ich erinnere mich extrem gut daran, wie das war, wenn man plötzlich von so einem normal schlafenden, eher ausgeschlafenen Menschen zu einem vollkommenen Schlafentzugopfer wird. Man wird wirklich neblig im Hirn. Ich habe auch keine Sätze zu Ende mehr gesprochen. Also schwere Maschinen hätte ich mit Sicherheit nicht bedienen können in diesem Zustand.
Ja, also schwere Maschinen nicht, aber ein Baby hast du dann bedient, ja. Esther. Das ist ja auch so eine schwere Maschine. Aber ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Kind bekommen habe, war ich schon Ärztin und da habe ich ja schon Nachtdienste gemacht und das war auch schon immer sehr schlafentzügig, also mit wenig Schlaf. Und dann hatte ich dieses erste Baby und dachte so, krass, das ist ja wie jede Nacht Nachtdienst. Also es ist einfach absurd, dieser Schlafentzug.
Genau, und dann diese nächtliche Einsamkeit. Man geistert eben auch nachts durchs Haus oder durch die Wohnung und schläft nicht. Man ist eben zu Zeiten wach, zu denen man normalerweise nicht wach ist und erlebt die Welt auch auf eine ganz andere Art und Weise. Ne? Es ist dunkel, man ist einsam und ach Gott, also ich fand diese Nächte wirklich grauenvoll und kann wirklich sehr gut verstehen, dass einen die runterziehen können.
Ja, und es gibt auch eine Meta-Analyse aus Belgien von 2019, die aufzeigt, dass es durchaus eine Korrelation gibt, dass das Kind umso häufiger nachts wach wird und Schlafprobleme hat, je depressiver die Betroffenen sind. Das ist natürlich wirklich eigentlich ein fataler Zusammenhang. Und die mögliche Erklärung dafür, die Forscher sehen, ist, entweder ist der Schlaf des Kindes schlecht und das steigert die Depressionssymptome oder die Depressionssymptome sorgen dafür, dass das Kind schlechter zur Ruhe findet. Also es klingt wirklich alles nach einem Teufelskreis am Ende.
Mhm. An dieser Stelle haben wir auch noch eine Hörempfehlung für euch und wir haben sehr, sehr viel schon über Schlaf gesprochen, tatsächlich im kompletten Gödencast. Aber wenn euch das Thema Schlaf grundsätzlich interessiert und ihr noch mehr darüber wissen wollt, was eigentlich alles mit uns passiert, während wir schlafen, dann hört doch mal rein in den Podcast über Schlafen von Deutschlandfunk Nova. Da gibt's die Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und die Schlafforscherin Dr. Christine Blume. Und die sprechen jede Woche darin übers Schlafen, zum Beispiel darüber, warum wir träumen und wie Podcast und Musik hören den Schlaf beeinflusst und was bei einer Schlafparalyse passiert oder eben genau darüber, ab wann schlechter Schlaf kritisch wird und lieber mal behandelt werden sollte. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge und ihr findet den Podcast überall da, wo ihr sonst auch eure Podcast hört. Und den Link packen wir euch nochmal in die Shownotes. Und jetzt wird's aber Zeit für unseren Gast. In der Zwischenzeit ist Mirai Kaliskan, meine Tagesspiegel-Kollegin aus dem Wissen-Ressort, aufgetaucht, hier bei uns im Bereitschaftszimmer. Und du hast jetzt auch kurz mal Podcast-Bereitschaft, liebe Mirai. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hi.
Mirai, deine Protokolle, von denen wir eben ja schon Auszüge vorgelesen haben, die sind ja sehr beeindruckend. Erzähl uns doch mal kurz, wie du diese Recherche angegangen bist, beziehungsweise warum dich dieses Thema überhaupt interessiert hat.
Es war so, dass ich im Dezember ganz viele Studien in meinem E-Mail-Postfach gefunden habe von Fachzeitschriften. Da ging es um die schwangerschaftsbedingten Todesfälle. Und ich dachte, schwangerschaftsbedingte Todesfälle, ja, das hat bestimmt irgendwas mit der Schwangerschaft an sich zu tun, mit Komplikationen, die da auftreten können oder mit der Geburt, mit der Entbindung. Und habe mich da reingelesen und habe dann festgestellt, dass es eigentlich gar nicht um diese Zeit geht, sondern um die Monate nach der Entbindung, also wenn das Kind schon auf der Welt ist und eben von der Mama betreut wird daheim und dachte, oh Gott, wie spannend, ich habe darüber eigentlich in diesem Zusammenhang kaum was gelesen und die Forscherinnen sprachen von der gefährlichsten Zeit der Mutterschaft und ich dachte, ui, und habe dann für mich quasi entschieden, dass es so ein emotionales Thema ist, auch für die Mütter, auch mit den Müttern selbst zu sprechen und bin dann eben auf diesen Verein in Deutschland aufmerksam geworden, Schatten und Licht. Die kümmern sich hauptsächlich um Frauen mit postpartaler Depression und sie sind dafür da, dass die Frauen untereinander vernetzt werden über Portale und so weiter, aber bieten auch so Expertinnen Hilfe an. Und dieser Verein, der kam überall vor. Also ich habe immer wieder von diesem Verein gelesen und habe eben die Vorständin angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie mir eine Mama weiterleiten kann, damit ich halt mit einer Mama mal sprechen kann. Sie hat dann meine Anfrage in einem internen Forum gepostet und innerhalb von 2 Stunden, nachdem ich diese E-Mail geschickt habe, sind dann 15, 16, 17, 18, wirklich jede Stunde sind 5 bis 10 neue Antworten von den Müttern reingetrudelt bei mir, die unbedingt mit mir sprechen wollten. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ein viel größeres Thema. Das muss man viel größer machen. Ich kann mir jetzt nicht von diesen vielen E-Mails nur eine Mama raussuchen, mit der ich dann über ihre Geschichte sprechen kann. Letztendlich sind es dann 4 geworden. Von diesen, am Ende waren es 30 bis 40. Ich habe der Vorständin wieder geschrieben, dass sie bitte nochmal eine E-Mail rausschicken soll, dass mir keine Mama mehr schreiben soll, weil das hat gar nicht mehr aufgehört. Also es ging wirklich eine Woche lang so weiter und die Gespräche gingen alle immer 1 bis 2 Stunden und daraus habe ich dann eben diese Ich-Protokolle erstellt.
Das ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Artikel. Ich fand ihn sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und die Reaktion der Frauen scheint ja auch zu zeigen, dass es da echt Gesprächsbedarf gibt und dass die jetzt nicht alle 2 Wochen danach gefragt wurden, wie es ihnen eigentlich ergangen ist. Das ist ja doch sehr bezeichnend. An euch, Mirai und Mandy, mal eine Frage. Wie wird denn eigentlich eine postpartale Depression diagnostiziert?
Also ich kann vielleicht aus den Erfahrungsberichten der Mütter ein bisschen erzählen. Ich habe sie immer einzeln gefragt. Ganz am Anfang haben sie natürlich eher mit sich selbst das versucht zu vereinbaren. Und erste Anlaufstelle für sie waren ehrlich gesagt eher die Gynäkologinnen oder die Kinderärzte. Es gab aber verschiedene Reaktionen, so wie ich das aus den Gesprächen rausgehört habe. Die eine Mama hat zum Beispiel erzählt, dass der Kinderarzt sie nicht so wirklich ernst genommen hat mit ihren Bedenken und ihren Gedanken und gesagt hat, ja, das ist normal, dass sie gerade unter Schlafmangel leiden. Das ist normal, dass das Kind gerade mit Schlafproblemen zu tun hat und so weiter. Und bei der anderen Mama war es halt auch der Fall, dass die Frauenärztin sie eher versucht hat zu besänftigen.
Mandy, wie gehst du damit um?
Ja, das ist schon auch, finde ich, ein Feld, wo man ganz genau hingucken sollte. Es ist aber auch schwierig einzuschätzen auch. Deswegen kommt auch der Rolle der Hebammen so eine große Bedeutung zu, weil sie zu den Familien nach Hause gehen und dort noch viel näher dran sind. Und von daher kann man nur wirklich allen sagen, dass man das auf dem Schirm haben sollte. Und besonders wenn die Frau selber schon Fragen stellt, dann ist es, glaube ich, was, wo man nochmal sehr gut nachhaken kann. Und als Hilfsmittel und als Screening-Methode gibt es den Edinburgh-Depressionsfragebogen nach der Geburt, EPDS. Den findet man auch ganz einfach im Internet und der besteht aus nur 10 Fragen mit einer relativ einfachen Auswertung auch. Und man kann zum Beispiel als Hebamme oder Ärztin oder auch selber diesen ausfüllen und dann kann man die Punkte zusammenzählen und dann kann man einschätzen, wie gefährdet man ist, eine postpartale Depression zu haben.
Mandy, Wissenschaftler der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der LMU München empfehlen ja, so eine Art von Test bei allen Müttern 6 bis 8 Wochen nach der Entbindung zu depressiven Symptomen durchzuführen.
Ja, ich denke, wenn die Rate an postpartalen Depressionen so hoch ist, also wir haben gesagt so im Mittel 10% mindestens, wobei die wissenschaftlichen Daten nicht ausreichend vorhanden sind, um das letztendlich festzulegen. Aber sagen wir mal, 10% der Menschen sind betroffen und 10% der mütterlichen Todesfälle liegen eben auch an dieser Erkrankung. Dann denke ich schon, dass das auf jeden Fall ein Feld ist, wo wir noch mehr tun können, um es zu diagnostizieren und auch um den Menschen zu helfen.
Mirai, du hast ja mit wirklich vielen verschiedenen Frauen gesprochen. Wie haben denn diese Frauen aus der Depression dann rausgefunden, beziehungsweise wie konnte ihnen geholfen werden? Was für eine Art von Therapie wurde ihnen angeboten?
Es kam ehrlich gesagt auch darauf an, welche Unterstützung sie in ihrem Umfeld erstmal erfahren haben. Also es gab welche, die sich direkt geöffnet haben und direkt auch Unterstützung von ihrer Familie beispielsweise bekommen haben oder von ihrem Partner, vor allen Dingen im Haushalt. Auch was die Kinderbetreuung angeht. Eine Mama hat erzählt, dass sie jede Woche zur Schreiambulanz gegangen ist, weil sie einen Sohn hatte, der Schlafprobleme hatte. Und sie hat gesagt, das war wie so ein Anker für mich, diese Schreiambulanz, wo ich jeden Freitag hingegangen bin. Und sie konnte ihren Sohn mitnehmen und sie konnte runterkommen. Sie hat berichtet, dass sie da einfach reden konnte, ohne verurteilt zu werden. Und die andere hat dann eine Psychotherapie oder 2 Psychotherapien dann gemacht und sie hatte das Glück, dass sie dann tatsächlich schnell diese Plätze gefunden hat, auch wieder durch die Arbeit von Schatten und Licht, ehrlich gesagt. Schatten und Licht bietet so eine Fachleute-Liste an, die sie dann abtelefoniert hat und dann hat sie direkt in ihrem Umfeld diese Therapieplätze bekommen und bei der anderen war es genauso. Also sie ist zu ihrer Frauenärztin gegangen und hat dann eben die Überweisung zu einem Psychotherapeuten bekommen, wo sie dann auch direkt einen Therapieplatz erfahren hat.
Was ist denn eigentlich mit einer medikamentösen Therapie? Kann man Antidepressiva während des Stillens oder auch während der Schwangerschaft vielleicht schon nehmen, wenn es eben eine perinatale Depression ist?
Ja, also es gibt die Möglichkeit der Psychotherapie und der medikamentösen Therapie und da sind Medikamente möglich. Und es gibt zahlreiche Antidepressiva, die man während der Schwangerschaft schon nehmen kann oder auch dann später, wenn man das Baby stillt. Man kann es versuchen, so ein bisschen auf das Stillverhalten abzustimmen, dass man guckt, wenn man das Medikament nimmt und wann dann der Blutspiegel am höchsten ist. Besonders in den ersten Wochen ist es nicht so realistisch, weil man ja da sehr viel stillt. Aber vielleicht dann für spätere Phasen ist es möglich. Und diese modernen Antidepressiva, die man dann gibt, da sind die Folgen für das Kind untersucht und in Studien auch nachgewiesen, dass diese sehr gering sind. Und es gilt vor allem, wenn die Antidepressiva schon während der Schwangerschaft genommen wurden.
Also es ist natürlich auch so, dass wenn die Person eben Suizidgedanken hat oder es kommt zu sehr, sehr starken Beeinträchtigungen oder es ist womöglich eine Komorbidität mit anderen psychischen Erkrankungen vorhanden, dass dann eben auch eine Aufnahme in eine psychiatrische Klinik zur Debatte steht. Und jetzt hört man ja immer überall, Mirai, dass es da sehr, sehr wenig Plätze nur gibt, beziehungsweise nicht ausreichend Plätze. Weißt du, wie die Lage denn ist? Gibt es zum Beispiel auch Kliniken, wo eine Mutter gemeinsam mit ihrem Baby untergebracht werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber durch die Gespräche heraushören können und auch durch andere Recherchen, die ich da betrieben habe, dass diese speziellen Mutter-Kind-Betreuung, also die stationäre Therapie, eben nicht ausreichend und vor allem nicht flächendeckend in Deutschland vorhanden ist. Also die Wartezeiten sind ziemlich lang. Und in dieser Zeit, wo man auf diesen Therapieplatz wartet, kann sich auch der Zustand der Mama verschlechtern. Und deswegen würde ich sagen, dass die Versorgungslage eher insgesamt noch nicht ausreichend ist in Deutschland. Und die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass man in dieser Wartezeit auch andere Therapie auf jeden Fall anbieten müsste. Also Gesprächstherapie vor allen Dingen. Und so überbrücken könnte, bis man diese Mutter-Kind-Betreuung stationär machen kann.
Und ist das realistisch, dass man diese Zeit überbrückt durch eine Therapie oder sind eben auch diese Plätze Mangelware?
Auch diese Plätze sind leider Mangelware.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus, als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Wir haben ganz am Anfang unserer Folge schon mal darüber gesprochen, dass ja der gesellschaftliche Druck einfach auch sehr hoch ist in der Zeit, dass man glücklich zu sein hat. Nun ist es ja bei einer normalen Depression auch schon oft sehr schambehaftet, einfach zu sagen, ich glaube, mir geht's irgendwie schlecht, ich glaube, ich bin depressiv oder ich muss mal zu einem Arzt gehen. Was haben dir die Frauen da berichtet? Wie hoch ist diese Hemmung eigentlich oder diese Scham in dem Moment, wo man gerade ein Baby bekommen hat und alle Welt denkt, man ist der glücklichste Mensch auf der Welt?
Sehr, sehr hoch. Also die Frauen haben unabhängig voneinander alle irgendwie im Kern dieselbe Geschichte erzählt. Nämlich, dass sie ganz am Anfang mit diesen Gedanken sich rumplagen mussten. Ja, was ist denn los mit mir? Was stimmt denn nicht mit mir? Wieso kann ich nicht einfach dieses pure Glück für dieses Bündel Leben in meinem Arm empfinden? Wieso habe ich diese Schuldgefühle? Wieso habe ich diese Ängste? Sie hatten auch ganz oft Angst, dass wenn sie es aussprechen, dass sie eben diese Gedanken haben, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Also wirklich auch diese irrationalen Ängste hatten sie. Und deswegen haben sie sich immer weiter zurückgezogen und ja unweigerlich isoliert, auch innerlich so. Sie haben versucht, sich so davon abzukapseln. Und einige von ihnen haben mir auch berichtet, dass sie es sich tatsächlich getraut haben, mit anderen Müttern darüber zu sprechen, also über die Gedanken, die sie da geplagt haben. Und leider haben die Mütter ja wieder angefangen zu sagen, ja, das ist normal. Das ist ganz normal, dass du diese Gedanken hast und Schlafprobleme hast und Schuldgefühle hast und Ängste hast. Das ist normal, das geht vorbei. Also sie haben sich auch unter ihren Gleichgesinnten sozusagen nicht gehört gefühlt. Und Das finde ich sehr, sehr schade. Und sie haben auch immer von diesem Unverständnis erklärt, wieso denn die Gesellschaft nicht anerkennen möchte, dass eine Mutterschaft eben nicht nur Bilderbuch und wunderschön und alles ist toll und ja, die Schwangerschaft ist super abgelaufen und die Geburt ist komplikationsfrei abgelaufen. Alles ist toll und das Baby schläft und so. Wieso die Gesellschaft nicht anerkennen kann, wieso auch immer, dass eine Mutterschaft eben auch verdammt hart sein kann. Also das haben die gesagt. Also sie verstehen das einfach nicht. Sie verstehen nicht, wieso man sich denn nicht gegenseitig einfach in dieser doch sehr schwierigen Zeit nach der Geburt unterstützen kann. Und stattdessen schämt man irgendwie so ein bisschen. Also
ja, und das ist wahrscheinlich auch das, was am Ende die postpartale Depression ganz eklatant unterscheidet von der normalen Depression, wo sich ja die Symptome gar nicht so unterscheiden, aber dieser psychische Druck, der da noch zusätzlich drauf lastet. Oder, Mandy?
Ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft nicht so ein hohes Bewusstsein haben für psychische Erkrankungen, die man weniger gut vielleicht anfassen kann oder weniger gut bildlich irgendwie vor Augen hat. Aber dass wir alle gut tun daran, psychische Erkrankungen noch mehr in den Fokus zu nehmen und mitzudenken und zu akzeptieren auch. Es ist kein Unterschied zu körperlichen Erkrankungen letztendlich.
Was mir noch ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass man depressive Gedanken oder Depressionen nicht in einem Röntgenbild sehen kann. Also die Frau kann mit sich kämpfen und diesen Kampf für sich austragen und sich trauen oder nicht trauen. Aber eigentlich müsste sie sich trauen, einfach mal laut auszusprechen, dass es ihr nicht gut geht und ohne Schuldgefühl dafür zu empfinden und ohne Scham. Dieser Raum muss ihr, egal von welchem Fachpersonal eigentlich auch gegeben werden, aber auch von ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld, finde ich, dass sie einfach mal sagen kann, hey, mir geht's nicht gut und dass sie dabei auch keine Angst haben muss, dass sie irgendwie verurteilt wird oder so.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Mirai, dass du die Recherche mit uns geteilt hast. Wir werden in den Shownotes den Link zu deiner ganzen Geschichte natürlich auf jeden Fall teilen, dass ihr das nochmal nachlesen könnt, liebe HörerInnen. Und wir freuen uns schon auf deine nächste Recherche. Kannst du uns schon was sagen, was das sein wird?
Ja, ich recherchiere gerade zu geschwisterlichen Beziehungen, also wie Schwestern und Brüder unsere Persönlichkeit umformen.
Oh, das ist super spannend. Und ich glaube, da musst du nochmal wiederkommen. Das betrifft uns auch alle auf die eine oder andere Weise. Danke. Ja, Mirai hat uns verlassen, aber wir sind noch da, also bleibt gerne dran. Wir wollen gerne noch die Frage besprechen, wie Angehörige von Betroffenen helfen können. Und da würden wir gerne noch eins von Mirais Protokollen hören, nämlich Tanja zu den Auswirkungen von postpartaler Depression auf den Rest der Familie.
Plötzlich schaffte ich es kaum mehr aus dem Bett, war mit allem überfordert. Und ich begann, alles zu hinterfragen. Warum bist du nicht bei deinem alten Leben geblieben, wo du nur Tanja sein konntest? Nicht die Mama von, die Frau von. Mein Mann sagte, er erkenne mich nicht mehr wieder und ich erkannte ihn nicht wieder. Er war extrem gereizt, litt unter Stimmungsschwankungen und einer depressiven Verstimmung. Wir haben uns beide also sehr atypisch verhalten. Als unser zweites Kind etwa 6 Monate alt war, beschlossen wir, eine Paartherapie zu machen. Wir brauchten jemanden, der uns gegenseitig übersetzt. Die Therapeutin sprach dann aus, was ich unterbewusst geahnt hatte, dass mein mentaler Zustand sich auch auf meinen Mann auswirkt.
Ja, Mandy, da stellt sich ja automatisch die Frage, ist eine postpartale Depression in Anführungsstrichen ansteckend?
Studien sagen, dass auch jeder 10. Vater betroffen ist von einer postpartalen Depression. Und es ist insofern auch ansteckend, als dass, wenn die Mutter eine postpartale Depression hat, dass diese dann auch häufiger bei den Vätern auftritt. Das kann aber auch natürlich heißen, dass die Depression gemeinsam entwickelt wird aufgrund der gleichen Geburtserfahrung oder aufgrund der gleichen Erfahrung während der Schwangerschaft und des gleichen Umfeldes sozusagen. Und das heißt jetzt noch nicht, dass Väter die gleiche Intensität und Dauer von postpartalen Depressionen haben. Man sieht auch in den Untersuchungen, dass die Väter später betroffen sind. Also so zwischen dem 3. und 6. Lebensmonat ist da der Höhepunkt, also ein bisschen zeitverzögert im Vergleich zu den Frauen auch.
Mandy, aus deiner Erfahrung auch, was glaubst du, was Familienangehörige eben tun können, um den Betroffenen daraus zu helfen?
Familienangehörige können sehr viel tun. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das eine stigmatisierte Erkrankung ist. Also man kann erstmal vorwurfsfrei mit der Mutter besprechen, wie es weitergehen könnte oder wie es ihr geht und was man für sie tun kann. Dann ist natürlich jede Form von sozialer Unterstützung und Entlastung bezüglich dieser Kofaktoren, die wir genannt haben, ne? Also zum Beispiel Schlaf, Partnerschaft, Stress und so weiter. Diese Unterstützung ist hilfreich. Nichtsdestotrotz kann man aber durch die Hilfe bei den Kofaktoren jetzt nicht eine schwere Depression richtig abwenden, aber man kann sie mildern und die Begleitumstände mildern, sodass es der Person dann insgesamt besser geht.
Genau von diesem Wunsch nach Unterstützung berichten auch die Frauen, die Mirai gesprochen hat, zum Beispiel Marie.
Im Nachhinein wünschte ich mir, dass ich, aber auch meine Familie und meine Freunde viel offener mit dem Thema umgegangen wären. Das hätte ich mir auch von meiner Gynäkologin und meiner Hebamme gewünscht. Man wird während der Schwangerschaft und danach körperlich so gut betreut, aber der Check-up für die seelische Gesundheit fehlt. Ein weiteres Kind stand nie außer Frage für uns. Wir erwarten unser zweites. Mein Mann wird die ersten 2 Babyjahre in Teilzeit arbeiten und fürs Wochenbett Elternzeit nehmen. Die finanzielle Last, die dadurch entstehen wird, nehmen wir bewusst in Kauf. Wenn ich den Kleinen nicht habe, werde ich mich auf die Couch legen oder Sport machen, statt den Geschirrspüler auszuräumen oder die Wäsche zusammenzulegen.
Das könnte man natürlich auch sehr schön als Appell verstehen an alle werdenden Väter. Nehmt euch genug frei, verzichtet auf einen Teil eures Einkommens, wenn ihr könnt, und seid eben für eure Frauen da in der Zeit des Wochenbetts und auch in der Zeit danach.
Was in dem Protokoll von Maria auch vorkam, Mandy, war der Gedanke an ein zweites Baby, beziehungsweise bei Ihnen schon ganz konkret. Wie ist das denn? Kann eine postpartale Depression mit der nächsten Schwangerschaft wiederkommen?
Ja, das ist leider nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht zwingend. Wir haben ja bei den Risikofaktoren schon gesagt, dass eine vorbestehende Depression mit dem Risiko einhergeht, dass es wieder auftritt. Und Studien haben gezeigt, dass bei 25-50% der Frauen mit einer postpartalen Depression, die dann auch wieder in der nächsten Schwangerschaft auftaucht. Und man kann es also auch jetzt nicht so schön reden, ach, das nächste Mal wird's ja alles besser und so, sondern das Risiko ist eben da, dass es auch wieder passiert. Deswegen tun wir gut daran, da auch einen Blick hinzuwerfen und uns einzugestehen, dass das eben eine extrem schwierige und herausfordernde Situation sein kann. Und je früher man das auch diagnostiziert und realisiert, in was für eine Situation man da steckt, desto besser kann man auch das ganze Umfeld sensibilisieren beziehungsweise eine Therapie anfangen, sodass es dann idealerweise besser wird. Aber es ist schon auf jeden Fall eine große Herausforderung, denn die Gesellschaft will so eine traurige Mutter, eben das passt einfach nicht so richtig zusammen. Und das ist schwierig, dann sich einzugestehen auch.
Ja, und vielleicht sollte man sich als Freundin oder als Großmutter oder als Partner einfach auch vornehmen, wirklich die Mutter zu fragen, wie geht es dir? Und ich glaube, wenn man die andere Person gut kennt, dann kann man vielleicht auch raushören, wenn da irgendwas ist. Also man muss, glaube ich, die Chance geben, der anderen Person auch zu sagen, wie es innerlich wirklich aussieht. Ich glaube, man fragt das gar nicht so oft. Man sagt dann einfach, ach toll, wie schön für euch. Und fragt gar nicht, wie geht es dir?
Mhm. Das war ein schönes Schlusswort, Anna. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke dir, Mandy. Und danke natürlich auch ganz besonders in dieser Folge an Mirai Kaliskan für ihre tolle Recherche. Und danke an Markus Lücker für die hervorragende Recherche, mit der er uns in dieser Folge unterstützt hat.
Und vielen Dank auch an Dr. Christina Jochim für ihre wertvolle Hilfe, die Vorsitzende der Berliner Psychiater und Psychiaterinnen. Vielen Dank für den Input.
Wow, bald haben wir einen richtigen Abspann hier bei den vielen Leuten, bei denen wir uns bedanken müssen. Wir wollen aber auch noch ganz kurz sagen, um was es in der nächsten Folge geht, denn da sind wir auf eure Unterstützung angewiesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten nämlich besprechen, wie klären wir unsere Kinder auf. Also habt ihr Fragen, dann schreibt uns, worüber sollen wir sprechen, was sind für euch die größten Hürden in diesem Prozess, was ist euch leicht gefallen, habt ihr vielleicht Best Practice Cases, wie es besonders gut gelaufen ist, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.